NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages und diesen Themen. Nordkorea testet erneut Mittelstreckenrakete. Die Welternährungsorganisation FAO legt ihren Jahresbericht vor. Warum hungern immer mehr Menschen? Dazu auch unser Kommentar. Außenminister Gabriel kritisiert die Türkei wegen falscher Fahndungshinweise an Interpol. Kinderarmut in Deutschland bleibt ein Problem. Die Lehrerverbände beraten über Digitalisierung im Schulalltag. Die Raumsonde Cassini ist verglüht und der Deutsche Fußballbund gibt die möglichen Austragungsorte im Rahmen der Bewerbung für die Europameisterschaft 2024 bekannt. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Heute Morgen kamen erste Meldungen über einen möglichen Terroranschlag in einer Londoner U-Bahn-Station. Offenbar explodierte ein selbstgebauter Sprengsatz und verletzte 22 Menschen. Die Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern läuft auf Hochtouren. Jochen Ziehut berichtet.
Die Antiterrorspezialisten von Scotland Yard und des britischen Geheimdienstes haben auf Videos von öffentlichen Überwachungskameras angeblich eine verdächtige Person gesehen, die den selbstgebauten Sprengsatz in dem Waggon abgestellt haben könnte. Das berichtet der Sender Sky News. Die Polizei machte über weitere mögliche Hintergründe keine Angaben. Hunderte Beamte sind damit beschäftigt, Videomaterial und Augenzeugenberichte auszuwerten, um die Explosion aufzuklären, die als Terrorakt eingestuft wurde. Damit wäre es der 5. Anschlag in diesem Jahr. Premierministerin May bekräftigte, dass die Polizeipräsenz in der Millionenmetropole weiter verstärkt werde.
Security will be increased and the police will of course do what is necessary to protect the public.
Die Sicherheitswarnung soll demnach vorerst auf der zweithöchsten Stufe bleiben, möglicherweise im Laufe der Ermittlungen auch noch erhöht werden. Der Sprengsatz, der in einem größeren Eimer untergebracht war, soll nach Medienberichten ferngesteuert, anderen Informationen zufolge per Zeitschaltuhr gezündet worden sein. Das war heute Morgen um 8.20 Uhr an der U-Bahn-Station Parsons Green im Westen Londons. Augenzeugen erinnern sich und sprechen von einem lauten Knall.
Oder I've heard a large bang,
erzählt Peter Crowley in der BBC. Dann der Feuerball, Verbrennungen am Kopf.
Then this fireball above my head has come, singed all my hair.
Die Polizei spricht von 22 Verletzten, die vor allem mit Verbrennungen behandelt wurden, keine schweren oder lebensgefährlichen. Andere wurden verletzt, als Panik aufkam und manche hinfielen und überrannt wurden. Rennt, rennt, habe ein Mann gerufen. Und wir rannten, erzählt diese Augenzeugin.
Loud men shouting run. So when people shout run, you run. And we just all ran for our lives and we didn't know why.
Und wir wussten nicht warum, sagt sie noch. Es hätte viel schlimmer kommen können, so ein Terrorismusexperte in der BBC. Denn der Sprengsatz sei offenbar nur verpufft, anstatt eine wirklich starke Explosion auszulösen. Mark Rowley von Scotland Yard bestätigt wenige Stunden nach der Explosion, ausgelöst von einem selbstgebauten Sprengsatz.
We now assess that this was a detonation of an improvised explosive device.
Nach der Explosion heute Morgen zeigen Fotos einen Eimer in einer großen Einkaufstasche eines Supermarkts. Aus dem Eimer ragen Elektrokabel. In London hat die intensive Suche nach dem oder den Tätern begonnen. In einer Metropole, die wie kaum eine andere mit einem riesigen Videoüberwachungssystem überzogen ist. Außenminister Boris Johnson warnte vor Spekulationen und rief die Menschen in London dazu auf, Ruhe zu bewahren. Alle sollten ihren Alltag ganz normal fortsetzen.
Der neuliche Start einer nordkoreanischen Mittelstreckenrakete über Japan hinweg hat weltweit für Empörung gesorgt. Alle Mitglieder des UN-Sicherheitsrates verurteilten den Test und wollen in den nächsten Stunden hinter verschlossenen Türen in New York über weitere Sanktionen gegen Nordkorea beraten. In Japan nutzt die Regierung die Bedrohungslage offenbar auch, um andere politische Ziele ihrer Bevölkerung schmackhaft zu machen.
Was soll man tun? Was soll man tun, fragten sich Hunderttausende von Japanern heute früh, als sie um 7 Uhr durch öffentliche Lautsprecher und über Handys aufgefordert wurden, sich in Sicherheit zu bringen. Aber wo ist es sicher? Und was ist passiert? Tatsächlich hatte Nordkorea eine Rakete hoch über die Nordinsel Hokkaido geschossen, die aber mit 770 Kilometern Flughöhe mit bloßem Auge nicht mal zu erkennen war. Eine ältere Dame scheint verwirrt. Ich weiß gar nicht, was das soll. Und ich weiß auch nicht, was ich jetzt tun soll. Ein alter Mann sagt, mir laufen Schauer über den Rücken. Ich würde am liebsten schreien. Hört auf damit. Und eine Frau meint, es ist ja schon das zweite Mal, dass sie Hokkaido überfliegen. Aber ich denke, die Raketen fliegen so hoch im Himmel, da müssen wir uns doch nicht retten. Tatsächlich war die Gefahr nicht akut. Aber Japans Regierung will nicht nur die Bevölkerung warnen, sie will auch aufrüsten und die pazifistische Verfassung ändern. Den Bürgern einen Schrecken einzujagen, erscheint deshalb nützlich. Kaum waren die Sirenen verklungen, hagelte es Proteste aus Japan und Südkorea, aus Amerika und Australien und mit reichlicher Verzögerung auch aus China. Das erklärte, es wolle die am vergangenen Montag in New York beschlossenen Strafmaßnahmen gegen Nordkorea so wörtlich strikt und in vollem Umfang anwenden. In Seoul erklärte Präsident Moon Jae-in beinahe schon resigniert. Nordkorea hat erneut eine Rakete gestartet. Die fortwährenden Provokationen des Nordens sind eine schwerwiegende Bedrohung für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und der internationalen Gemeinschaft. Wir sind entrüstet und verurteilen sie. Nordkorea sollte begreifen, dass die Häufigkeit der Provokationen seinen eigenen Niedergang beschleunigt. Der Südkoreaner hatte bis zuletzt an die Möglichkeit geglaubt, mit dem Machthaber im Norden ins Gespräch zu kommen. Doch dies scheint zurzeit eine Illusion zu sein. In Japan baut man jetzt auf ein Dreierbündnis. Verteidigungsminister Onodera sagte, wir sind uns einig, dass ein spürbarer Druck auf Nordkorea nötig ist und wir deshalb sowohl die japanisch-amerikanische Zusammenarbeit als auch die zwischen Japan, USA und Südkorea verstärken müssen. Der UN-Sicherheitsrat in New York hat bereits für heute Abend deutscher Zeit eine Dringlichkeitssitzung anberaumt. Niemand erwartet, dass sich Nordkorea in absehbarer Zeit den Wünschen der UNO beugt. Im Gegenteil, Machthaber Kim Jong-un steuert direkt auf sein Ziel zu, möglichst bald über eine funktionsfähige atomare Abschreckung zu verfügen. Experten schätzen, dass dies noch 2 Jahre dauern wird. Doch beim derzeitigen Tempo der Entwicklung könnte Nordkorea auch schon früher eine zielgenaue Atombombe besitzen.
Jürgen Hannefeld meldete sich aus Tokio. Weltweit hungern immer mehr Menschen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind die Gründe dafür die zunehmende Zahl bewaffneter Konflikte und der Klimawandel. 2016 seien insgesamt etwa 815 Millionen Menschen chronisch unterernährt gewesen. Die Zahlen des neuen Welternährungsberichts stellt Jan-Christoph Kitzler in Rom vor.
Um es kurz zu machen, die Zahlen, die die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, vorlegt, sind erschütternd. Während in den letzten Jahren im Bericht über Nahrungssicherheit und Ernährung immer weniger Hungernde gemeldet wurden, steigt die Zahl der Menschen, die hungern, in diesem Jahr deutlich an. 815 Millionen sind weltweit chronisch hungrig, das heißt, sie bekommen nicht die Lebensmittel, die sie brauchen. Cindy Holman von der FAO ist die Hauptautorin des Berichts. Ihr Befund?
A key issue though is access to food.
Ein Hauptproblem ist der Zugang zu Nahrung. Es gibt genug auf der Welt, um jeden satt zu machen. Das Problem aber sind Verteilung und der Zugang. Da geht es um Ungleichheit bei der Versorgung, um Einkommen, Armut. Das unterscheidet sich von Land zu Land, aber es ist einer der wichtigsten Faktoren für Hunger. Menschen haben nicht den Zugang zu Lebensmitteln, die sie brauchen. Es mag in einem Land insgesamt genug Nahrung geben, aber sie kommt nicht an. 520 Millionen hungern in Asien, 243 in Afrika, in Lateinamerika und der Karibik 42 Millionen. Der Anstieg geht mit einer steigenden Weltbevölkerung einher. Andererseits, in den letzten Jahren sank die Zahl der Hungernden trotz einer wachsenden Weltbevölkerung. Die Folgen des Klimawandels, zum Beispiel die Ausbreitung von Wüsten und immer extremere Wetterphänomene haben einen großen Effekt. Ebenso die Wirtschaftskrise, die dafür sorgt, dass in manchen Ländern die Lebensmittelpreise steigen und bei der Versorgung der Bevölkerung gespart wird. Aber der größte Verursacher für Hunger sind bewaffnete Konflikte. Rund 60% aller Menschen, die hungern, leben in einem von 46 Ländern weltweit, in denen ein solcher Konflikt herrscht. Oft werden Konflikte in ländlichen Gegenden ausgetragen. Das hat negative Folgen für die landwirtschaftliche Produktion, aber auch für die Lebensgrundlage der Menschen. Konflikte können Folgen für die Lagerung von Lebensmitteln haben. Auf Märkten und beim Transport gibt es Probleme, dadurch steigen die Preise. All das kann sich im Konflikt verschärfen. Und so kann es sein, dass nicht nur Menschen in einer Konfliktregion, sondern auch außerhalb die negativen Folgen zu spüren bekommen.
also can be negatively affected.
63 Millionen leiden unmittelbar wegen eines bewaffneten Konfliktes an Hunger. Und weil die Zahl dieser Konflikte weltweit steigt, ist kein Ende in Sicht.
Not only is conflict impacting negatively on hunger.
Konflikte sind nicht nur negativ in Bezug auf Hunger und Ernährung. Es gibt Fälle, wo Hunger auch noch für mehr Konflikt sorgt. Dieses Verhältnis müssen wir angehen. Wenn Menschen hungrig sind, dann führt das zusammen mit anderen Erschwernissen zu mehr Konflikt, zu Streit um Ressourcen. Und letztendlich auch zu mehr Menschen, die zu Vertriebenen werden. 65 Millionen sind laut Vereinten Nationen auf der Flucht. Auch das ein neuer Rekord der letzten Jahre. Vor allem Kinder sind betroffen. 155 Millionen Kinder unter 5 Jahren weltweit sind unterentwickelt, also zu klein für ihr Alter. Auch das eine Folge des Hungers. Und vor allem Afrika ist ein Problem. Die Krise in Südsudan, in Nordost-Nigeria, im Jemen und in Somalia ist die größte humanitäre Notlage seit Jahrzehnten.
Es gibt genügend Lebensmittel für alle Menschen, doch warum gelingt es seit Jahrzehnten nicht, den Hunger in der Welt einzudämmen? Hören Sie den Kommentar Michel des Tages von Tassilo Forchhammer.
In den meisten Fällen ist Politik ein kompliziertes Geschäft. Oft sind Ursache und Wirkung nicht so leicht auseinanderzuhalten. Der Hunger auf der Welt jedoch ist schnell erklärt. Besonders schlimm, so die Botschaft des heutigen Tages, ist die Situation überall dort, wo bewaffnete Konflikte, also vor allem Kriege, geführt werden. Und noch schlimmer ist die Lage der Menschen, die zusätzlich unter den Folgen des Klimawandels leiden. Oft hat das eine mit dem anderen zu tun, zum Beispiel mit dem Kampf um Wasser. Dass die Zahl der Hungernden auf der Welt nach einem Jahrzehnt der Besserung wieder deutlich angestiegen ist, kann uns deshalb nicht wirklich überraschen. Tagtäglich hören wir es in den Nachrichten: Kriege, Dürren und Flutkatastrophen, Millionen auf der Flucht. Einer von 9 Menschen auf der Welt geht hungrig zu Bett. Unter ihnen 155 Millionen Kinder unter 5 Jahren, die infolge mangelhafter Ernährung unterentwickelt sind. Das ist eine Schande für die Menschheit, weil es seit Jahrzehnten nicht gelingt, das Problem wirklich in den Griff zu bekommen. Denn tatsächlich ist am Ende doch alles viel komplizierter, als es zunächst scheint. Das spiegelt sich zwischen den Zeilen auch in diesem Welternährungsbericht, der allzu oft nicht über die Diagnose hinauskommt, weil sich UN-Organisationen bei all ihren Verdiensten immer schwer tun, Schuldige zu benennen. Ein geläufiges Beispiel hierfür sind all die Kriege auf der Welt, bei denen hinter den Kulissen größere Mächte am Werk sind, deren Namen in offiziellen UN-Berichten eher nicht genannt werden. Ähnlich läuft es in Sachen Welternährung. Auch hier gibt es knallharte Interessen, in diesem Fall wirtschaftlicher Art, die in dem Bericht nicht offen angesprochen werden. So schwindelt sich die Welternährungsorganisation beispielsweise um konkrete Aussagen zu einem ausgewogenen Fleischkonsum herum. Zum besseren Verständnis genügt der Hinweis darauf, dass einflussreiche UN-Mitglieder zu den großen Fleischproduzenten gehören. Umso mehr zu würdigen ist die Tatsache, dass der Bericht ganz deutlich darauf hinweist, dass sich nicht nur der Hunger, sondern auch die Überversorgung mit Kalorien in weiten Teilen der Welt zu einem gigantischen Problem auswächst. 682 Millionen Menschen sind übergewichtig. Der Reichtum auf unserer Erde ist sehr ungleich verteilt. Bei der Ernährung rächt sich das auch für jene Länder, in denen kaum Menschen an Hunger leiden. Ein Grund mehr, den Kampf für eine bessere Ernährung der Menschheit als gemeinsame Herausforderung zu begreifen. Denn auch das zeigen die aktuellen Zahlen. Im Prinzip wäre genug für alle da.
Tassilo Forchhammer kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Bundesregierung richtet ihre Politik gegenüber der Türkei unter Präsident Tayyip Erdogan in diesen Tagen neu aus. Dazu gehört auch die Forderung, die EU-Beitrittsgespräche mit Ankara auszusetzen. Nun hat Außenminister Sigmar Gabriel den schwerwiegenden Vorwurf erhoben, dass die Türkei auch die Polizeiorganisation Interpol für politische Zwecke missbrauche. Kai Küstner informiert.
Es ist der jüngste Beleg dafür, dass die Bundesregierung ihre Haltung der Türkei gegenüber derzeit völlig neu ausrichtet. Gemeinsam mit seiner schwedischen Amtskollegin Wahlström hat Außenminister Sigmar Gabriel einen Brief an den Auswärtigen Dienst der EU verfasst. Darin werfen die beiden Ankara vor, die Polizeiorganisation Interpol für politische Zwecke zu nutzen. Wir sind besorgt über den bloßen Verdacht, dass eine zuverlässige und angesehene internationale Organisation wie Interpol für politisch motivierte Haftbefehle von Seiten der türkischen Regierung missbraucht missbraucht wird. So heißt es wörtlich in dem an die EU-Außenbeauftragte Mogherini gerichteten und vom 6. September stammenden Schreiben, das dem ARD-Europastudio Brüssel vorliegt. Konkret geht es um die Festnahme zweier Schriftsteller in Spanien. Sowohl der Kölner Autor Doğan Akanlı als auch der schwedisch-türkische Autor Hamza Yalçın waren im August in Spanien festgenommen worden. Und zwar auf Betreiben der türkischen Regierung, die sich dabei eines Interpol-Fahndungsaufrufs bedient hatte. In ihrem Brief fordern Gabriel und Wallström die EU-Außenbeauftragte auf, eine Diskussion darüber innerhalb der Europäischen Union anzustoßen. Schließlich sei die EU insgesamt davon betroffen.
In Island könnte es bald Neuwahlen geben. Die isländische Mitte-Rechts-Koalition verlor heute ihre Einstimmenmehrheit im Parlament, weil die Zentrumspartei mit dem Namen Glänzende Zukunft das gemeinsame Bündnis verließ. Als Grund wurde auf Facebook ein ernsthafter Vertrauensbruch innerhalb der Regierung angegeben. Dahinter steht ein Skandal, in dessen Mittelpunkt der Vater von Regierungschef Benningsson sein soll. Carsten Schmiester berichtet.
Vetternwirtschaft, Filz, Korruption. Das ist Island, offenbar auch nach den Enthüllungen der Panama Papers. Damals ging es um undurchsichtige Offshore-Geschäfte isländischer Spitzenpolitiker und befreundeter Geschäftsleute. Diesmal nur um einen kleinen, aber doch sehr unfeinen Skandal. Angeblich hat der Vater von Regierungschef Bjarni Benediktsson versucht, über eine Bürgschaft das Justizministerium dazu zu bewegen, das Strafregister eines Mannes löschen zu lassen, der 2004 wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs seiner Tochter zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden war. Nach isländischem Recht ist so etwas grundsätzlich möglich, hat in diesem Fall aber einen Beigeschmack, denn der Brief stammt eben aus dem engsten Umfeld des Ministerpräsidenten, der offenbar seit Sommer davon gewusst ist, aber selbst in der Koalition verschwiegen hat. Ottar Poppe, Vorsitzender des kleinen Koalitionspartners, der Partei mit dem schönen Namen Bright Future wie strahlende Zukunft, spricht von einem ernsten Vertrauensbruch und hat den Rückzug aus der erst 8 Monate alten Regierung verkündet, die damit faktisch geplatzt ist. Gerüchten zufolge könnte seine Partei durch die Fortschrittspartei ersetzt werden und die Koalition in anderer Zusammensetzung weiter existieren. Möglich ist aber auch, dass Staatspräsident Johannesson einer anderen als Benediktssons Unabhängigkeitspartei den Auftrag zur Bildung einer ganz neuen Regierung erteilt oder dass es am Ende wieder Neuwahlen gibt.
Das Bundesfamilienministerium legte heute den Familienreport 2017 vor. Trotz der allgemeinen guten Wirtschaftslage sind mehr Kinder von Armut bedroht. Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist danach der Zuzug von Kindern mit Migrationshintergrund. Jörg Seiselberg mit den guten und schlechten Einzelheiten des Reports.
Die gute Nachricht im Report lautet, den Familien in Deutschland gehe es durchschnittlich besser und zwar erheblich. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen von Familien ist in den vergangenen 10 Jahren um fast ein Viertel gestiegen und damit deutlich stärker als der durchschnittliche Bruttolohn in Deutschland. Aber die schlechte Nachricht, von diesem Trend profitieren nicht alle. Trotz der wirtschaftlich guten Entwicklung steigt für Kinder in Deutschland das Risiko, in Armut aufzuwachsen. Die genauen Zahlen hierzu schwanken im Familienreport. Zwischen 15% und 21% der Kinder, so die Ergebnisse unterschiedlicher Erhebungen, lebten demnach unterhalb der Armutsrisikoschwelle. Das heißt, ihre Eltern verdienen höchstens 60% des Durchschnittseinkommens anderer Eltern. Im Vergleich zu vor 4 Jahren ist das Armutsrisiko für Kinder damit leicht gestiegen. Die Autoren des Berichts erklären das vor allem damit, dass in diesem Zeitraum viele Kinder aus Migrantenfamilien nach Deutschland nachgezogen sind. Eine andere Erkenntnis des Familienreports: Der beste Schutz gegen Kinderarmut sei es, wenn beide Eltern arbeiten. Teilten sich Eltern die familiären Aufgaben und die Erwerbsarbeit, dann, so zeige die Statistik, lebt eine Familie kurz- und langfristig wirtschaftlich sicherer. Fehlende oder zu wenig Erwerbsarbeit der Eltern sei das größte Armutsrisiko für Kinder und für wirtschaftliche Schwierigkeiten, zum Beispiel bei Trennungen. Es bleibe daher eine der Hauptaufgaben, sagt Familienministerin Barley, für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu sorgen. Zentral in diesem Zusammenhang sei ein Recht auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, weil dies Eltern helfe, arbeiten gehen zu können.
Das Bundesverteidigungsministerium hat den Vorwurf zurückgewiesen, Generäle der Bundeswehr hätten die Flugbereitschaft für eigene Dienstreisen missbraucht. Es habe keine gravierenden Vorfälle gegeben, erklärte man. Thorsten Huhn berichtet aus Berlin.
Ein Sprecher des Ministeriums sagte, es sei nichts dagegen einzuwenden, wenn Ausbildungs- und Trainingsflüge auch für Dienstreisen der Generäle genutzt würden, wenn der Flug weiterhin dem Ausbildungsziel entspreche. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet, Flüge würden gezielt als Trainings- und Ausbildungsflüge für die Piloten gekennzeichnet, um das für die Genehmigungen zuständige Verteidigungsministerium zu umgehen. Die Zeitungen beriefen sich dabei auf interne E-Mails aus der Flugbereitschaft. Von 2015 bis 2017 habe es mehr als 880 Ausbildungsflüge gegeben, sagte der Ministeriumssprecher weiter. Nur bei 22 Flügen seien Generäle der Bundeswehr aus dienstlichen Gründen mitgeflogen.
Beim dritten deutschen Lehrerforum in Königswinter geht es auch um Chancen und Herausforderungen bei der Digitalisierung im Schulalltag. Was leisten bereits funktionierende Lernkanäle oder die digitale Selbstorganisation? Kann das Internet bei der Vermittlung von Lebenspraxis hilfreich sein? Henning Hubert hat die Diskussion auf dem Forum verfolgt.
Jörg Träger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung, versteht die Skepsis nicht so recht, warum nur jeder vierte Lehrer glaubt, dass die Digitalisierung und Smartphones im Unterricht auch die Lernergebnisse der Schüler verbessern. Träger glaubt nicht mehr an das alte Konzept, dass ein Lehrer vor einer großen und möglichst homogenen Lerngruppe steht und seinen Stoff durchbringt.
Mein Traum ist, dass jeder Schüler individuell gefördert werden kann, nach seinen oder ihren Bedürfnissen. Und genau das kann Digitalisierung erreichen, das einzelne Kind mit dem richtigen Lern- und Lehrmaterial zusammenbringen und dem Lehrer auch mehr Zeit für das Wesentliche zu geben. Das heißt, für die Interaktion, die Beziehung zum Kind, den Satz des Pythagoras, zurechtgeschnitten auf das Kind, das kann ein Lernvideo, das kann die Software.
Selbstorganisiertes Lernen per Laptop soll wieder Räume für die Wissensvermittlung schaffen, die verloren gegangen sind. Von der Möglichkeit, eine digitale Dividende zu erzielen, ist zum Beispiel Lehrer Jörg Witthauer überzeugt. Auch er bemerkt bei seinen Berufsschülern von der Berliner Ernst-Littfass-Schule für Medienberufe, die Bandbreite beim vorhandenen Wissen ist riesengroß. Er reagiert darauf etwa in Mathe mit dem Einsatz des intelligenten Lernsystems Bettermarks. Das Online-Programm führt durch jede Aufgabe, gibt direkte Rückmeldungen und unterstützt mit zusätzlichen Hilfestellungen.
Man mag sich das gar nicht ausmalen. Ich habe Schüler, die wissen nicht, was eine gerade Zahl ist. Also da geht's los. Und es gibt Schüler, die können schon super mit Sinus und Cosinus arbeiten. Ja, das ist die Realität. Und die Heterogenität der Schülerschaft erfordert es, dass ich da intelligente Software einsetze. Beziehungsweise die habe ich. Und das macht sich so bezahlt gerade bei mir. Ich kann jetzt tatsächlich wieder Schüler unterrichten statt Fächer.
Auch Volker Meier-Guckel vom Stifterverband Bildung, Wissenschaft, Innovation will Schule nicht mehr abschirmen vor der digitalen Welt. Auch wenn er bestätigt, dass sich bei Schülern mit sehr viel Online-Zeit die Aufmerksamkeitsspanne verringert.
Die Frage ist doch, wie man jetzt aus dem, was außerhalb längst Realität ist, kluge, intelligente und auch mit Herzblut versehene pädagogische Ansätze macht, die dann die Aufmerksamkeitsspanne wieder erhöhen. Weil nämlich die Kinder, die im Wesentlichen in der Schule Rezipient von Wissen sind, plötzlich zu Produzenten von Wissen werden. Und dann wird es spannend. Wenn sich also selber anderen erklären darf, möglicherweise über digitale Tools, was ich gerade mache, dann wächst auch die Aufmerksamkeit.
Experten auf dem Deutschen Lehrerforum warnten vor radikalen Veränderungen im Umgang mit Fehlern. Früher hätten sich Schüler unbekümmert ausprobieren können. Heute analysierten Programme permanent digitale Datenspuren, sodass schon jedes Zögern beim Ankreuzen von Lösungen negativ bewertet werden könnte. Gefordert wurde die Schaffung guter Voraussetzungen für Online-Lerneinheiten. Ob mit WLAN, LTE, Mobilfunkrouter oder Freifunk, alles wurde diskutiert. Die Lehrer warnten aber auch vor der Kehrseite des Internets. Viel zu viel Mobbing in WhatsApp-Gruppen, gerade unter den jüngeren Schülern. Da sollen ältere Mitschüler als Medienscouts helfen. Nicht nur beim Anschließen und der Wartung von Beamern, sondern mit Tipps für einen fairen Umgang untereinander, auch beim Tippen von Nachrichten.
Der Bieterkampf um die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin geht in die nächste Phase. Bis heute Mittag konnten Interessenten Kaufangebote abgeben. Markus Blettendorf mit Einzelheiten.
Die Namen der Bieter und Einzelheiten der Kaufangebote wurden offiziell nicht bekannt gegeben. Air Berlin-Vorstandschef Winkelmann sprach nur von einem regen Investoreninteresse. Lediglich Lufthansa und ein Berliner Logistikunternehmer bestätigten, dass sie Angebote eingereicht haben. Der Geschäftsführer der chinesischen Betreibergesellschaft des Flughafens Parchim hat eine Fristverlängerung beantragt, die nach Angaben seines Anwalts auch bis zum 21. September gewährt wurde. Höchstwahrscheinlich dürften sich unter den Bewerbungen um die lukrativen Teile von Air Berlin auch Gebote vom Ex-Formel-1-Rennfahrer Niki Lauda und Condor, EasyJet sowie vom Unternehmer Hans-Rudolf Wörl, dem früheren NBW-Chef Utz Klaassen sowie einem Berliner Hotelier befinden. Alle Offerten sollen jetzt im Detail geprüft und am kommenden Donnerstag dem Gläubigerausschuss vorgelegt werden. Dabei solle die bestmögliche Lösung für das Unternehmen und den Erhalt der mehr als 8000 Arbeitsplätze erreicht werden, so Vorstandschef Winkelmann. Eine Entscheidung über den Zuschlag will der Air Berlin Aufsichtsrat Montag in einer Woche, einen Tag nach der Bundestagswahl, treffen. Als Favorit im Bieterwettbewerb wird die Lufthansa gehandelt, die angeblich ein Angebot für mehr als die Hälfte aller Air Berlin-Flugzeuge abgegeben hat. Kritiker befürchten im Falle einer Übernahme durch die Lufthansa eine Monopolstellung der Airline und steigende Ticketpreise.
Die spektakuläre Raumfahrtmission der NASA-Sonde Cassini ist nach fast 20 Jahren zu Ende gegangen. Cassini tauchte im Rahmen eines kontrollierten Absturzes in die Atmosphäre des Saturn ein und verglühte. Ob ein solch gemeinsames Projekt der USA mit den Europäern noch einmal möglich ist, bleibt offen. Gabi Biesinger zieht Bilanz.
Obwohl Cassini die Bilder vom eigenen Verglühen nicht mehr übertragen konnte, waren es bewegende Augenblicke im NASA-Kontrollzentrum in Pasadena, als nach dem letzten Countdown das Ende der Mission verkündet wurde. Der Monitor mit den Radiowellen sank auf eine Nulllinie ab und die Mitarbeiter, die Cassini in den vergangenen 13 Jahren begleitet hatten, lagen sich in den Armen. Da war die schulbusgroße Sonde längst mit 100.000 Kilometern in der Stunde in die Atmosphäre des Saturn gerast und verglüht, hatte sich 1,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, komplett aufgelöst. Für die Wissenschaftler ist die Arbeit noch nicht beendet, denn sie bekamen zuletzt in Echtzeit noch besonders spannende Daten geliefert. Informationen aus der engeren Atmosphäre des Saturn, wo Cassini 22 Mal zwischen dem Planeten und seinen Ringen hindurchtauchte. Dort hätte man die Sonde sonst nicht hingeschickt, um sie nicht zu gefährden. Das Ende von Cassini wurde notwendig, weil dem Flugkörper nach 20 Jahren im All der Treibstoff ausgegangen war. Die komplette Vernichtung war zum einen wegen der 40 Kilo schweren Plutoniumbatterie notwendig. Außerdem wollte man verhindern, dass möglicherweise mitgereiste Mikroorganismen von der Erde die Saturnhimmelskörper verschmutzen. Die Millionen an Daten, die Cassini jahrelang lieferte, haben die Weltraumforschung erheblich vorangebracht. Die Sonde entdeckte 2 Ozeane und 6 weitere Saturnmonde, gezählt sind jetzt 62. Ob und wann es eine vergleichbare historische Kooperation von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA mit dem europäischen Partner ESA noch einmal geben könnte, steht in den Sternen.
Wir kommen zum Sport im Echo des Tages mit Rolf-Rainer Gex.
In der Fußball-Bundesliga wird das Nordderby am heutigen Freitagabend auf jeden Fall einen neuen Tabellenführer hervorbringen, wenn auch wahrscheinlich nur für eine Nacht. Denn der formstarke Aufsteiger Hannover 96 liegt aktuell mit 7 Punkten einen Zähler besser als der Hamburger Sportverein. Für den HSV-Trainer Markus Gisdol ein positives Zeichen.
Ja, wenn man vor der Saison gesagt hätte, am 4. Spieltag spielen die beiden Teams gegeneinander, die eine haben 7 Punkte, die anderen 6, dann hätten beide das, glaube ich, sehr wohlwollend unterschrieben und hätten gesagt, okay, das machen wir so.
Für 96-Coach André Breitenreiter ist dagegen der Blick auf die Tabelle nicht allein ausschlaggebend.
Na, die Tabelle ist ja eher was für Fans und für Öffentlichkeit. Und sicherlich wird der ein oder andere auch drauf gucken und sagen, okay, wir haben bisher einen guten Job gemacht, aber erstmal müssen wir spielen und das wird ein ganz, ganz schwerer Abend für uns.
Um 20.30 Uhr geht es los mit der Freitagspartie Hannover 96 gegen den Hamburger Sportverein. In Hamburg hatten sie schon am frühen Nachmittag gejubelt, denn als einzige Arena Norddeutschlands wurde das Volksparkstadion ausgewählt, Spielort für die Fußball-Europameisterschaft 2024 zu sein, falls Deutschland den Zuschlag erhält. Die Kandidatenstädte Hannover, Bremen, Nürnberg und Mönchengladbach, 2 von ihnen immerhin Spielorte der Weltmeisterschaft 2006, fanden heute beim DFB keine Berücksichtigung. Die Sieger des harten Auswahlverfahrens sind demnach Berlin, München, Dortmund, Hamburg, Stuttgart, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Leipzig. Mit diesen 10 Städten hofft der Deutsche Fußballbund, im Wettbewerb mit dem bisher einzigen Konkurrenten Türkei die Nase vorn zu haben. Die Vergabe des Turniers für 2024 erfolgt im September des nächsten Jahres.
Vielen Dank, Rolf-Rainer Gex. Das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.